Ein Thema, das man auf keinen Fall überbewerten kann, ist die Flüssigkeitszufuhr im Training und Wettkampf. Der Mensch kann einige Wochen ohne Nahrung auskommen, aber nur wenige Tage ohne Wasser. Wir gehen daher heute der Sache auf den Grund und erklären, warum, wie viel und was du am besten trinken solltest, um deine Performance im Triathlon zu unterstützen. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
So, Schorsch, Hand aufs Herz. Wie viel trinkst du am Tag?
Zu wenig. Immer zu wenig. Viel zu wenig.
Das war mir klar, dass das kommt. Ich würde auch sagen, im Vergleich zu dir trinke ich bestimmt mindestens doppelt oder dreimal so
mindestens,
viel, oder?
Mindestens. Also ich kann es wahrscheinlich relativ genau sagen, weil ich bin Gewohnheitstier. Ich bin ja auch schon etwas älter. Da freut man sich, wenn man sich nicht mehr neuen Entscheidungen stellen muss. Deswegen gibt es morgens aktuell immer einen Espresso. Dann gibt es einen Shake. Da ist immer die Frage, was in diesen Shake reinkommt. Im Moment sind es, ist es, oh, was ist es denn? Nicht Aminosäuren, sondern Kreatin und hin und wieder doch auch mal die Greens von Athletic Greens. Ja, ich weiß, die Bösen, die ganz, ganz Bösen trinke ich trotzdem. Und dann gibt es meistens morgens noch einen Kaffee.
Und dann wie groß ist der Shake?
Und dann kommt es so ein bisschen drauf an, wie der Tag so verläuft. Also meistens mittags, wenn ich trainiere, dann gibt es immer auch noch irgendwie was zu trinken. Aber der Shake, das sind irgendwie 450 Milliliter. Dann abends, mittags vielleicht nochmal einen halben Liter oder so. Aber also vielleicht komme ich auf anderthalb Liter am Tag. Einen guten Tag. Furchtbar schlechtes Vorbild, ich weiß.
Inklusive Training ist es echt mies, würde ich sagen.
Ja, also man muss dazu sagen, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, dann trinke ich schon viel. Im Vergleich zu früher viel mehr. Also ich versuche, meine Flaschen immer leer zu haben, wenn ich nach Hause komme. Beim Laufen trinke ich jetzt immer vorher was und auch hinterher. Also das auch. Aber ja, normalerweise sollte ich wahrscheinlich einen Liter mehr am Tag trinken. Das muss ich mir einfach angewöhnen. Das ist halt einfach so, ja, ich brauche wieder so eine Flasche auf dem Schreibtisch. Also gut, du hast mich schon überzeugt, du brauchst schon gar nichts mehr sagen. Ich trinke mehr.
Dann hören wir auf mit der Podcast-Folge.
Ich trinke mehr ab heute.
Mission accomplished.
Ja, genau, wir können gleich schon aufhören. Wie viel trinkst du denn so am Tag?
Boah, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so genau aufzählen. Ich tracke es nicht direkt. Ich habe es mir aber mal angewöhnt und nicht mehr abgewöhnt. Ich habe mal ein Jahr in Israel gelebt und da ist es halt logischerweise immer ein bisschen heißer als hier.
Du hast dir also Trinken mal angewöhnt dann nicht mehr abgewöhnt.
Ja, also in meiner Schulzeit habe ich da nicht so drauf geachtet. Da hatte ich auch jetzt nicht so ein krasses Durstgefühl oder sowas. Aber dann war ich halt nach dem Abi da, wo es sehr viel heißer war. Okay. Und habe dann auch noch draußen gearbeitet, so im Garten und und dann hieß es auch immer, ja, du musst unbedingt ganz viel trinken. Und dann habe ich halt einfach immer eine Wasserflasche dabei gehabt. Und weiß ich nicht, vielleicht so 3-4 Liter am Tag getrunken. Und das mache ich eigentlich bis heute. Also ich stehe niemals auf, ohne nicht mindestens 300 Milliliter bis 500 Milliliter Wasser zu trinken. Also meistens wirklich Wasser. Manchmal trinke ich auch die Greens. Ja, dann habe ich auch relativ viel Flüssigkeit auch in meiner Nahrung drin. Also zum Beispiel mein Frühstück enthält sehr viel Wasser oder Milch oder Joghurt enthält ja auch Flüssigkeit. Und dann trinke ich zwischendrin immer, weil ich einfach Durst habe. Ich trinke nicht ganz so viel Kaffee wie der Schorsch, würde ich mal sagen. Aber insgesamt auch abends vorm Schlafengehen achte ich immer noch mal drauf. Dann trinke ich noch mal ein Viertel Liter oder einen halben Liter, weil ich merke es morgens, bin ich einfach voll vertrocknet.
Und du trinkst auch nachts, wenn du aufwachst?
Ich wache zum Glück nicht oft auf, aber manchmal habe ich dann abends noch so einen Durst, dass ich dann doch noch mal ein bisschen was trinke, ja.
Ja, also wo andere Leute nachts dann Kühlschrank schleichen, um was zu essen oder noch mal eine rauchen, da trinkt Lotta. So.
Ja, ich habe es tatsächlich aber auch mal testen lassen. Also ich habe keine Diabetes, keine Sorge, weil falls jetzt hier wieder irgendwelche Zuschriften kommen, oh, du solltest das mal checken lassen. Also ja, das habe ich schon vor Jahren lang mal untersuchen lassen, weil ich gedacht habe, ist das vielleicht krankhaft? aber nee.
Ich würde sagen, ja, das muss krankhaft sein. Ich trinke ganz normal und du, nein. Aber ich tue,
also jeder Mensch hat
ist tatsächlich
auch
so, jetzt wo du sagst, ich weiche auch zum Beispiel mein Frühstück schon auch ein. Also ich habe ja immer Haferflocken drin, da tue ich auch immer Wasser dazu. So eine Flasche wie du habe ich tatsächlich nicht. Hatte ich mal, habe ich irgendwie dann wieder aufgegeben.
Ja, ich glaube, das hilft halt, wenn man die Flasche immer voll macht, dann weiß man auch, wie viele Flaschen man getrunken hat.
Ja.
Und gut, bei den Tassen, das kann man auch zählen. Die sind aber mehr, auch nicht immer voll.
Aber mehr als 2 Tassen Kaffee trinke ich am Tag auch nicht. Also das ist jetzt auch nicht so, dass ich da 4, 5 trinke. Ich glaube, eine Flasche, irgendwie 750 Milliliter mehr, wären auf jeden Fall schon mal gut. Aber bevor wir jetzt länger über das reden, was wir zu trinken, hat es natürlich auch einen Hintergrund. Weil Flüssigkeitszufuhr hat eben auch was mit Performance zu tun. Beziehungsweise
ganz genau.
Nicht so viel davon zu haben, ist halt ja so ein bisschen schädlich. Aber ist ja grundsätzlich auch nicht so gut für uns, wenn wir nicht trinken. Ne? Also das dafür brauchen wir keinen Sport machen, dass Leute oder zum Beispiel der Arzt dann sagt, ja, trinken Sie mal ein bisschen mehr, weil wir halt auch viel aus Wasser bestehen. Ne?
Korrekt, genau. Also der Mensch besteht je nach Geschlecht aus 50-60% Wasser. Männer wohl tatsächlich aus mehr Wasser, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Aber vielleicht liegt es auch an den Muskeln, die dann eben auch Wasser binden.
Bierbauch.
Genau. So prinzipiell kann man schon mal rechnen, okay, die Hälfte von meinem Gewicht sind eigentlich Wasser. Mhm. Aber dieses Wasser ist notwendig, weil das fließt durch unsere Adern. Also ich meine, das Blut ist flüssig, transportiert alle möglichen Stoffe. Ohne das würden wir überhaupt nicht funktionieren, denn würde der Sauerstofftransport nicht laufen. Sämtliche Nährstoffe würden nicht da ankommen, wo sie hin sollen. Und man könnte nichts lösen, keine Mineralien und so weiter. Also dafür ist einfach Flüssigkeit essentiell. Und bestimmte Körperfunktionen würden einfach verlangsamt, wenn wir weniger Flüssigkeit hätten. Oder manche Organe funktionieren dann nicht mehr so gut. Das sieht man vor allem bei alten Leuten im Altenheim, die dann nicht mehr genug trinken, weil sie nicht mehr dieses Durstgefühl haben. Und dann wird die Haut trocken und dann funktionieren irgendwann die Nieren nicht mehr so gut und so weiter. Also,
und sie sind den ganzen Tag müde, weil eben auch kein Sauerstoff transportiert werden kann, weil auch das ja manchmal dann zusätzlich nachlässt. Ja, kommt
genau,
vieles zusammen.
Es ist auf jeden Fall eher ein Gesundheitsaspekt, würde ich sagen, als ein Performance-Aspekt oder in erster Linie ein
Gesundheitsaspekt. In erster Linie, ja.
Genau, aber natürlich für uns Sportler ist es besonders wichtig, weil wir das Wasser ja auch zur Thermoregulation brauchen, zusätzlich. Also klar, auch andere Menschen haben Thermoregulation und müssen irgendwie gucken, dass die Körperkerntemperatur in einem annehmbaren Maß bleibt.
Mhm.
Also im Durchschnitt haben wir Menschen, glaube ich, so 36,5 Grad Körperkerntemperatur. Deshalb erscheinen uns die 26 Grad im Wasser dann schon als kühl. Also jedenfalls mir manchmal. Weil der Körper das eben ausgleichen muss. Und in die andere Richtung, wenn es halt sehr, sehr heiß wird draußen, dann müssen wir auch etwas tun, damit der Körper nicht überhitzt. Weil wenn die Körperkerntemperatur über 40 Grad oder an die 40 Grad erreicht, dann kann es eigentlich schon lebensgefährlich werden. Dann werden bestimmte Enzyme oder bestimmte Proteine im Körper verlieren dann eigentlich ihre Form. Das können wir ja auch zum Beispiel bei Eiern beobachten, wenn man Eier kocht, dass die denaturieren, sagt man. Das heißt, die verlieren ihre Form oder werden andersförmig und das ist irreversibel. Man kann es nicht mehr umdrehen. Das bleibt dann so. Wenn das Ei einmal gekocht ist, kann man es nicht wieder flüssig machen. Und so ähnlich ist das mit unseren Proteinen, wenn die im Körper gekocht werden. Ja, also dann ist eigentlich ein Super-GAU erreicht, dann funktioniert eigentlich gar nichts mehr, weil so vieles darauf basiert, dass Aminosäuren, Enzyme, also alle möglichen Proteine in unserem Körper funktionieren oder auch eben als Energielieferanten genutzt werden. Ja,
ja, ja. Ja. Also um das so ein bisschen, also der Vergleich ist ja hier auch immer hohes Fieber. Wenn man halt mal über 40 Grad Fieber hat, dann ist das auch immer so ein Punkt, wo man nicht mehr einfach nur zu Hause sitzen sollte, sondern vielleicht mal einen Arzt fragen, weil das eben problematisch wird. Und ja, Proteine sind an ganz vielen Prozessen im Körper beteiligt. Das heißt, die sind absolut notwendig. Eben auch fürs Immunsystem, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und wenn dann eben Proteine im Immunsystem nicht mehr funktionieren, wenn man krank ist, dann wird es halt doppelt gefährlich, so quasi.
Ganz genau. Ich meinte Antikörper, nicht Aminosäuren. Aminosäuren sind ja nur die Bestandteile der Proteine, oder?
Aber das sind dann Teile der Antikörper, also beziehungsweise die sind eben wichtig fürs Immunsystem. Jetzt hast du zum Beispiel erwähnt, dass das Blut zum Beispiel flüssig ist. Wir brauchen ja aber auch in den Zellen Flüssigkeit. Es gibt ja auch in allen unseren Zellen Flüssigkeit. Und wir haben ja da auch schon drüber gesprochen, über Mitochondrien und die Energiebildung und das alles. Da ist das natürlich auch extrem wichtig. So, das heißt, wir haben ganz viele Punkte, wo eben für unseren normalen für unseren normalen Lebenszustand quasi das Wasser wichtig ist. Aber ganz speziell, wenn wir den Körper brauchen, um irgendetwas mehr oder weniger Anstrengendes zu erledigen, dann ist es nochmal besonders wichtig, weil dieses Wasser eben an so vielen Stellen gebraucht wird. Und jetzt hat Lotta ja schon gesagt, wenn der Körper überhitzt, dann müssen wir was dagegen tun, aber eigentlich macht ja unser Körper schon was dagegen. Der Körper hat ja quasi Schutzmechanismen, um sich vor Überhitzung zu schützen. Er versucht es jedenfalls. Je nachdem, wie heiß es ist, klappt es halt dann irgendwann nicht mehr. Aber wir wissen alle, was passiert. Wenn uns heiß wird, fangen wir an zu schwitzen. Und wenn wir schwitzen, verlieren wir Flüssigkeit. So. Da kommt dann eben der Punkt, warum Trinken im Ausdauersport wichtig ist.
Ja, genau. Also das ganz normale Prinzip ist ja eigentlich, was wir alle aus der Physik kennen, Verdunstungskälte sozusagen. Also das Wasser steigt an die Oberfläche, kommt an die Haut, verdunstet dort, entzieht dem Körper Energie und das macht uns kühl oder kühlt uns ab. Mhm. Das ist das Prinzip von Schweiß. Auch wenn er lästig ist, er hilft uns und ist notwendig. Sonst könnten wir eben diese Thermoregulation nicht so sonst würde die eben nicht so funktionieren.
Ja, es wäre ganz praktisch, wenn er nach Chanel Nummer 5 oder nach Axe riechen würde. Aber das tut er halt leider nicht. Ja, nein, aber ich meine, er wäre nicht so lästig, wenn er einen anderen Geruch hätte. Wahrscheinlich. Ja, wobei,
also der Geruch kommt wohl auch eher von den Proteinen und nicht vom Wasser, das wir verlieren. Also wir verlieren halt gleichzeitig auch noch andere Dinge, eben in geringem Maße. Mineralsalze und so weiter, da kommen wir später auch nochmal drauf.
Ja. Genau. Ich wollte nur sagen, eigentlich ist es ja nicht ganz so lästig, wenn es nicht so riechen würde.
Hm? Ja, das so stimmt. Das müsste man vielleicht mal noch erfinden oder irgendwie so Menschen klonen, die das können. Die haben bestimmt irgendwelche anderen Bugs.
Dann wäre so eine Laufstrecke eine ganz andere Erfahrung im Triathlon.
Ja, total. Wenn alle so gut riechen dahin, würden. Dann würden alle zum Anfeuern kommen, einfach weil es so ein geiles Erlebnis ist.
Riecht es immer so gut, ja.
Ja, genau.
Ja. Ja, wollte ich nur dazu sagen, ja.
Sorry, aber ich erinnere mich gerade an den Geruch von Laufen in einem Tunnel mit ganz vielen anderen Läufern. Das ist einfach unglaublich eklig. Und ja, da wäre jeder andere Geruch wahrscheinlich sehr viel besser.
Umkleidekabine in der Turnhalle. Das sagt schon alles. Egal, ob in der Schule oder dann später bei Laufveranstaltungen oder so.
Ja, voll.
Ja.
Okay, also
aber zurück zu Trinken.
Ja, genau. Jeder hat das jetzt vor Augen und in der Nase, warum das so wichtig ist, beziehungsweise wie das ist mit dem Schweißverlust. Natürlich müssen wir einerseits die Flüssigkeit, den Flüssigkeitsverlust ausgleichen, den wir durch den Schweiß haben. Aber andererseits müssen wir halt auch dafür sorgen, dass generell unser Blut weiterhin irgendwie fließen kann und nicht immer träger und zäher wird. Also je mehr wir schwitzen, je weniger Flüssigkeit wir haben, je mehr von den 50-60% Wasser wir verlieren, umso langsamer fließt oder umso dicker wird das Blut, umso mehr muss das Herz pumpen, umso anstrengender ist es für unseren Herzkreislauf, für das Herz-Kreislauf-System und unser Puls steigt. Ja, und der kann natürlich auch nicht irgendwie in unerreichbare Höhen steigen. Irgendwo ist Sense und dann müssen wir eben unsere Performance drosseln oder können halt nicht mehr so schnell laufen, Radfahren, schwimmen, was auch immer.
Ja, weil da der Punkt ist einfach, dieses Blut, das transportiert halt sehr viel, was wir Ausdauersportler brauchen. Sauerstoff und Energie. Also über das Blut kommen eben die wichtigen Energieträger oder die wichtigen Stoffe, die wir für die Performance brauchen, zur Muskulatur. So, wenn Blut nicht mehr gut fließt, kommen die später an, kommt weniger an, dauert länger, ist anstrengender. Lotte hat es gerade gesagt. So, also Das hängt eben alles mit dem Blut zusammen. Und deswegen ist eben gerade im Training und besonders im Wettkampf so eine Überhitzung ein kleines Problem. Je größer die Überhitzung ist, umso größer wird das Problem.
Genau, also eigentlich ist es ein zweifaches Problem. Einerseits ist die Thermoregulation gestört und wir werden immer heißer oder wir laufen heiß quasi.
Ja.
Und andererseits ist aber auch sind die anderen Funktionen, die die Flüssigkeit in unserem Körper normalerweise erfüllen soll, nämlich eben die, den Transport von Stoffen, sind auch gestört.
Mhm. Ja.
Und ja.
Und es ist ja auch eine Problematik, die sich quasi jetzt vielleicht nicht von Minute zu Minute, aber je länger wir da drin sind, umso mehr verschärft sich die Situation ja, weil der Körper heizt sich auf, der Körper versucht, das durch Schwitzen zu kühlen. Er verliert dadurch Flüssigkeit, was dafür sorgt, dass wir nicht mehr so viel schwitzen können, was bedeutet, dass wir noch heißer laufen, was bedeutet, dass der Körper noch mehr versucht zu schwitzen, das Wasser noch mehr quasi in den Bereich zieht, um zu kühlen, was bedeutet, wir haben weniger Wasser, wir können nicht mehr so gut performen, wir werden noch heißer, wir schwitzen noch mehr, wir verlieren noch mehr Wasser. Das heißt, das wird ja immer schlimmer. Weil,
ja, ist ein
also
Teufelskreis.
Ja, genau, weil das Anfangsstadium, da haben wir quasi die kühlste Körpertemperatur und die meiste Flüssigkeit. Und je weiter wir da drin sind, umso mehr verschlimmern sich beide Punkte. Also wir werden heißer und verlieren Wasser. So. Und das bedeutet halt, man kann sich natürlich auch kühlen, aber das werden wir in einer anderen Folge mal besprechen. Das bedeutet halt, wir müssen Flüssigkeit zuführen, um
ja,
das zu vermeiden.
Erstmal bedeutet das ja, unsere Performance leidet darunter, dass es so ist.
Ja.
Und die Leistung bricht ein.
Ja.
Und das passiert sogar schon relativ früh. Also man spricht bei einer Dehydrierung von 2-4%. Das heißt, wenn wir weniger als 5% unseres Körpergewichts verlieren im Laufe einer Trainingseinheit oder auch im Wettkampf, dann können wir schon nicht mehr so viel Watt pushen, dann können wir schon nicht mehr so schnell laufen und so schnell schwimmen. Also auch beim Schwimmen gilt es tatsächlich. Es gibt ja auch Open Water Wettkämpfe bei 35 Grad Wassertemperatur, ne?
Ja, aber es sogar noch, also ich würde sogar noch, also das sind alles Richtwerte. Und ja, es gibt auch Beispiele, da sieht das Ganze anders aus. Aber wenn wir zu 50% aus Wasser bestehen, und ich vereinfache jetzt hier ganz stark, wenn wir zu 50% aus Wasser bestehen, dann dürfen wir eigentlich nur 2% unseres Körpergewichts verlieren, weil nur die Hälfte davon ist ja Wasser. Also wenn wir die Hälfte des Gewichts verlieren, so, also dann
genau,
sind es
also
nicht 4, sondern 2%. Und das bedeutet dann, wenn man 60 Kilo wiegt, dann darf man halt 1,2 Kilo Flüssigkeit oder 1,2 Liter Flüssigkeit verlieren und bewegt sich dann schon in einem Bereich, wo die Leistung halt massiv leiden kann.
Ja, wir können natürlich nicht gut messen, ob das, was wir jetzt verloren haben, Fett ist oder Wasser. Wir können nur uns auf die Waage stellen und sehen, okay, die Zahl geht hoch oder runter. Und was es jetzt genau war, was wir verloren haben, können wir ja nicht überprüfen. Deshalb macht man das eben anhand des Körpergewichts und sagt halt 2-4% des Körpergewichts und danach wird es kritisch.
Mhm.
Wie du gesagt hast, gab es auch schon Profiläufer, die deutlich mehr Körpergewicht eingebüßt haben. Also bis zu 9% tatsächlich. Und das ist, würde man sagen, oh, der müsste ja dann eigentlich schon halb gestorben sein, der hat dann aber trotzdem gewonnen. Vielleicht, weil also, alle anderen noch mehr verloren haben oder
das
noch schlechter
Beispiel,
trainiert waren.
Das Beispiel ist halt Haile Gebrselassie. Bei dem hat man halt festgestellt, dass er fast 10% in einem Marathon verloren hat. Und man kennt den Namen ja so ein bisschen. Der ist trotzdem schnell.
Genau. Möglicherweise gibt es da auch Anpassungseffekte. Ich meine, der kommt eben auch aus Regionen, wo es deutlich heißer ist als bei uns. Trotzdem kann man sich nicht darauf berufen und sagen, ich bin jetzt halt wie der Gebrselassie, sondern man muss halt sagen, ich bin Lotta oder ich bin Schorsch und ich muss mit dem haushalten, was ich halt habe.
Klar, natürlich ist ja auch immer die Frage, an wem dann diese Studien durchgeführt wurden oder nicht. Aber das ist ein guter Richtwert und wir kommen dann auch am Ende der Folge nochmal auf ganz individuelle Tipps, weil das ist hier einfach sehr wichtig. die individuelle Person. Wir sind da die besten Beispiele. Ich kann wesentlich besser mit Hitze als Lotta, obwohl Lotta ja eigentlich mehr trinkt und dann das auch irgendwie mehr ausgleichen können müsste. Also könnte man ja jetzt nach dem, was wir erzählt haben, du trinkst mehr, dein Körper könnte mehr schwitzen, du könntest mehr quasi das ausgleichen und deswegen könntest du mit Hitze mehr. Aber vom Gefühl her bin ich bei uns tatsächlich der, der das besser ertragen kann oder auch damit umgehen kann.
Ja, wobei man ja auch immer bedenken muss, es ist ja nur eine subjektive Wahrnehmung. Ich finde es halt sehr unangenehm in der Hitze, aber vielleicht bricht ja meine Leistung bei der Hitze gar nicht so sehr ein, wie ich das empfinde.
Ja, also, und vielleicht, ja, aber das ist genau, das ist der Punkt. Vielleicht ist es für mich angenehmer als für dich. Meine Leistung leidet aber mehr, weil ich nicht so viel trinke. Ich merke das aber nicht, weil ich halt mich wohler fühle in dieser Situation als du. Und das spielt eben auch eine Rolle, aber so ganz grundsätzlich, ja, kann man selber auch erst sagen, ob man unter einem Flüssigkeitsverlust sehr leidet oder nicht oder wie sehr das ist, indem man halt probiert, wenn ich jetzt eine Trainingseinheit mache, 2 Stunden bei 30 Grad im Schatten, fühle ich mich ohne Trinken danach so und mit Trinken danach ganz anders oder so, wie es da zum Beispiel auch meine Pace, bin ich dann das zweite Mal schneller gelaufen. Da muss man halt dann quasi Eigenstudien anstellen, aber da kommen wir am Ende nochmal drauf. Also wir wissen jetzt, es kann problematisch sein, wenn wir Flüssigkeit verlieren. Es gibt auch so ein paar Richtwerte, wie viel man bei was verliert an Flüssigkeit, richtig?
Genau, also für die Allgemeinbevölkerung gibt es ja immer diese 2-3 Liter, die man am Tag halt zu sich nehmen soll. Da sind allerdings auch feste Nahrung oder ist feste Nahrung auch mit inbegriffen. Das heißt, wenn du jetzt eine Suppe isst oder einen Salat, da ist ja auch ein bisschen Flüssigkeit drin, alles das zählt damit rein.
Aber ich meine eigentlich die Sachen, die man, also die Hinweise, bei welcher Belastung man was trinken sollte.
Ja.
Weil das ist ja erstmal so eher so das Wichtigere für uns.
Gut, also kommen wir auf die Sportler. Da gibt's halt so Richtwerte, das muss man dann eben an den eigenen Wahrnehmungen festmachen, wenn man sagt, ich war jetzt nur mäßig belastet, ich habe keinen Schweiß gesehen, aber ich habe sicherlich trotzdem geschwitzt, dann sollte ich nach dieser Einheit pro Stunde 0,5 Liter Flüssigkeit zuführen. Und bei einer intensiveren Belastung, wenn es sichtbaren Schweiß gibt, dann wird eigentlich 1 Liter pro Stunde empfohlen. Und bei extremen Belastungen, also im Wettkampf, der ja meistens dann auch nochmal intensiver und häufig auch heißer ist, sogar 1,5 Liter pro Stunde. Also wenn man überlegt, man hat jetzt meinetwegen einen 6 Stunden Wettkampf, so eine Mitteldistanz oder sowas, das sind ja dann schon, ich muss kurz rechnen, 9 Liter, oder?
Ja, genau.
Also
die sollte man nicht unbedingt hinterher trinken, sondern die sollte man in den 6 Stunden vielleicht am besten.
Idealerweise drumrum, bisschen vorne, bisschen mittendrin, bisschen hinterher.
Ja.
Weil es kommt an seine organisatorischen Grenzen. Da werden wir später auch nochmal drüber sprechen, das in der Zeit direkt aufzunehmen.
Ja.
Aber also ich fand diese Zahlen auch echt sehr hochgegriffen, weil auch wenn ich viel trinke, ich selten so viel während der Einheit trinke. Gerade beim Radfahren komme ich jetzt nicht immer auf diesen Liter pro Stunde oder sowas, wenn ich meinetwegen Intervalle auf der Rolle fahre oder sowas. Also meistens sind es 1,5 Liter in 2 Stunden. Und da denke ich schon, das ist gut.
Ja, ist
aber,
es auch.
Natürlich kann man dann auch bedenken, dass man das auch hinterher noch ausgleichen kann. Also
ja.
Das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp.
Ja, wir kommen am besten genau gleich nochmal auf das Trinken. Wie viel man trinken soll, da gibt es aber auch gute Indikatoren für.
Ja, genau. Also ganz allgemein sollte man natürlich auch seinen Körper ein bisschen beobachten. Das wichtigste Indiz oder der einfachste Indikator dafür, dass man zu wenig getrunken hat, ist, wenn der Urin gelb ist. Also so, sag ich mal, Sonnenblumengelb. Oder gut, vielleicht
oder,
nicht so
oder
leuchtend,
so,
aber...
Oder so erdgelb, also braun.
Ja, genau. Also wenn es schon eher in Richtung braun-rot geht, dann ist es schon extrem kritisch. Also gerade,
ja.
Dann
aber
dann
ich wollte
schon,
nur...
eher in Richtung, ich verabschiede mich hier von diesem Leben. Also du solltest darauf achten, dass der Urin nicht durchsichtig ist, weil das wäre dann ein Hinweis dafür, dass es zu wenig Mineralsalze gibt, aber so ein hellgelb. So, und das kann man ja eigentlich auch jedes Mal, wenn man eben auf der Toilette ist, kurz mal beobachten und wissen, okay, jetzt nach dem Schlafen, also nachdem ich nachts 8 Stunden nichts getrunken habe, ist der Urin sicherlich ein bisschen dunkler, als wenn ich halt den ganzen Tag gut hydriert war.
So wie das bei mir ab jetzt immer ist, weil ich trinke ja jetzt immer mehr.
Ganz genau. Also das ist ein wichtiges Indiz, was man sehr, sehr schnell überprüfen kann. Was ein bisschen länger dauert, wäre sowas wie, ja, keine Ahnung, wenn man halt Symptome dann bekommt, wie Kopfschmerzen, dass man sich schlapp fühlt, Übelkeit oder sowas spürt. Das werden wahrscheinlich die wenigsten Leute tatsächlich haben, wenn sie zu wenig trinken.
Ja.
Das ist dann auch eher, wenn man vielleicht auch einen Sonnenstich bekommen hat oder so.
Ja, aber es ist gut zu wissen, dass eben vielleicht auch Kopfschmerzen, Übelkeit und Schlappheit kein Sonnenstich sind, sondern mit zu wenig Trinken zusammenhängen.
Genau. Und wenn man es eben ganz genau wissen möchte, dann sollte man sein eigenes Labor aufmachen.
Ja.
Und bei jeder beliebigen Möglichkeit und Gelegenheit mal testen, wie viel Schweiß man wirklich verliert. Und zwar macht man das so, man stellt sich vor dem Training auf die Waage, man notiert die Zahl oder macht ein Foto, wie auch immer, geht dann zum Training, trinkt die Menge an Flüssigkeit, die man trinken möchte und notiert sich auch, wie viel man getrunken hat. Mhm. Und hinterher, ohne auf die Toilette zu gehen, stellt man sich wieder auf die Waage und sieht dann, ah, okay, interessanterweise habe ich jetzt hier zwar 1 Liter getrunken, aber ich wiege trotzdem 1/2 Kilo weniger.
Ja.
Und dann kann man eben die Differenz ausrechnen, wie viel Schweiß habe ich dann jetzt wirklich verloren, wenn ich zwar 1 Liter zugeführt habe, aber trotzdem 1/2 Kilo weniger wiege. Also dann habe ich wahrscheinlich in der Zeit 1,5 Liter verloren.
Ja.
Und das kann man natürlich in unterschiedlichen Umgebungen oder zu unterschiedlichen Zeiten machen. Also es wird sicherlich ein anderes Ergebnis rauskommen, wenn ich jetzt 1 Stunde auf der Rolle fahre oder wenn ich jetzt draußen fahre oder wenn ich Intervalle mache oder meinen Long Run oder was auch immer. Also,
oder wenn ich den Ventilator anhabe auf dem Rollentrainer oder nicht.
Ja, das stimmt. Das hat natürlich auch einen Einfluss. Also alles das spielt da eine Rolle. Und wenn man sich nicht sicher ist und nicht weiß, wie viel man denn jetzt trinken soll und der Garmin nicht vertrauen möchte, die einem ja auch eine Angabe macht und sagt hier nach diesem, also da gibt es ja diesen Wert erwarteter Schweißverlust oder sowas. Mhm. Wenn man sich darauf nicht verlassen möchte, dann sollte man es einfach selber testen.
Genau, also das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn man sich eine Verpflegungs- und Getränke, oder das ist ja eigentlich eine Verpflegungsstrategie für eine Langdistanz zurechtlegen möchte. Also wenn es darum geht, wie viel muss ich trinken, wie viel Kohlenhydrate nehme ich zu mir oder sollte ich zu mir nehmen. Weil da muss man auch ganz klar sagen, wenn man da eben zu wenig mit Flüssigkeit versorgt ist, dann bringt es halt auch nicht so viel, wenn man halt dann die angegebene Menge Kohlenhydrate drin hat, weil das halt ein Zusammenspiel ist. Also das kommt immer drauf an, wie ich diese Sachen dann zu mir nehme. Beziehungsweise ganz grundsätzlich ist ja dann auch die Frage, wie trinke ich? Also wir haben es jetzt schon so ein bisschen angesprochen, wenn man diesen Test für sich selber macht und sagt, okay, nach 1 Stunde Laufen bei 30 Grad im Schatten wiege ich 800 Gramm weniger, obwohl ich 500 Milliliter Wasser nebenher getrunken habe, dann weiß ich, okay, ich habe 1,3 Liter rausgeschwitzt. Dann muss ich mir halt überlegen, dann trinke ich das nächste Mal davor einen Teil und danach einen Teil und zwischendrin nehme ich die 500 Milliliter mit und dann kann ich eben diesen Flüssigkeitsverlust ausgleichen.
Ja, ich würde tatsächlich sagen, das ist nicht erst auf der Langdistanz relevant.
Nee.
Also gerade bei langen Läufen finde ich es schon sehr, sehr wichtig, dass man das auch beim Halbmarathon beachtet. Auch wenn der meistens unter 2 Stunden dauert für viele oder selbst wenn es über 2 Stunden dauert, dann wird es ja sogar noch wichtiger.
Ja, da ist halt dann immer die Frage, bin ich jetzt Hobbysportler und will halt zum Spaß meinen Halbmarathon laufen, dann nehme ich vielleicht nicht die Mühe in Kauf oder sehe auch, braucht es auch nicht oder sehe ich den Sinn darin, Schweißtests zu machen und dann mir genau auszurechnen, wie viel Becher ich an welcher Verpflegungsstation trinken muss. Das ist ja auch so ein bisschen Aufwand oder auch die Frage, wie genau man das nimmt. Deswegen habe ich die Langdistanz als Beispiel gewählt, weil da ja dann schon oft eher mehr Aufwand betrieben wird in der Vorbereitung, für die Vorbereitung. Und dann ist das eben da vielleicht nochmal eher interessant. Aber ja klar, das kann man auch auf, also wenn ich gerade zum Beispiel hier in Stuttgart, gibt es halt den Stuttgartlauf, der, also jedenfalls die letzten, na, beim letzten Jahr weiß ich es gar nicht genau. Doch, nee, letztes Jahr war es nicht so, aber vorletztes Jahr war es extrem heiß da. Letztes Jahr war es auch warm und für sowas ist dann natürlich schon sinnvoll, sich auch da vielleicht so ein bisschen eine Trinkstrategie zurechtzulegen.
Ja, definitiv. Und ich würde tatsächlich auch jedem raten, sich niemals auf die Verpflegung der Veranstalter zu verlassen, weil da ist eine VP, heißt noch lange nicht, da ist auch eine. Also haben wir auch schon alles erlebt. Gut, ja. Aber wir kommen jetzt vielleicht erstmal dazu, wie wir trinken können.
Ja, sollen. Genau. Weil hier steht nämlich besser kein reines Wasser, lese ich hier in unserem Skript.
Ja, genau. Also nur Wasser zu trinken kann auch nach hinten losgehen, beziehungsweise kann sogar lebensgefährlich werden. Da gab es mal einen Fall beim Ironman Frankfurt 2015, dass jemand eben gedacht hat, okay, ich trinke genug, da kann mir nichts passieren oder es ist sehr, sehr wichtig, meinen Flüssigkeitsverlust auszugleichen, aber der hat halt einfach nur Wasser getrunken. Und was ihm dann gefehlt hat, was er alles die ganze Zeit ausgeschwitzt hat, waren halt Mineralsalze. Und wenn der Körper zu wenig davon hat, dann funktioniert er eben auch nicht mehr. Dann funktionieren bestimmte Nervenreizübertragungen nicht mehr. Und dann kollabiert der Körper komplett und der Mensch ist leider gestorben. Also dieses Phänomen oder diese Krankheit quasi nennt man hypotone Hyperhydration. Klingt ein bisschen bescheuert. Also Hyperhydration heißt zu viel Flüssigkeit sozusagen. Und hypoton ist, wenn zu wenig gelöste Teilchen in dieser Flüssigkeit waren, also keine Mineralsalze. Man kann es auch sehr viel einfacher Hyponatriämie nennen, also viel zu wenig einfacher. Natrium.
Ja.
Genau, zu wenig Natrium, zu wenig Salz in der Flüssigkeit. Natrium ist auch eigentlich die Sache, die wir jedem raten, sich in die Flüssigkeit reinzumachen. Also auch beim Radfahren oder beim Laufen immer eine Prise Salz dazu. Schadet nicht und schmeckt meistens auch gar nicht salzig. Also eine Prise spürt man eigentlich in der Regel nicht. Mhm. Und wenn man dann sogar auch noch Kohlenhydrate drin hat, dann erst recht nicht. Ja. Aber wenn man eben zu viel Salz verliert, dann kann es zu Symptomen wie Krämpfen, Schwindel oder eben auch Erbrechen führen. Dann ist es schon recht kritisch. Und dann muss man auf jeden Fall ganz, ganz schnell Elektrolyte aufnehmen. Aber um dem vorzubeugen, macht es natürlich Sinn, generell ein bisschen mehr Salz ins Essen zu tun. Es wird zwar immer davor gewarnt, ja, bloß nicht zu viel Salz, aber ich sag mir immer, bei der Menge an Flüssigkeit, die ich aufnehme, darf ich hier auch jeden Abend eine halbe Packung Erdnüsse essen.
Ja, es ist ja auch ein Tipp für Leute, also für die Normalbevölkerung. So, und die Normalbevölkerung, wir sind nicht die Normalbevölkerung. Alle, die Triathlon machen, egal auf welchem Niveau, wir sind nicht die Normalbevölkerung, weil da liegt die Sache halt etwas anders und wir brauchen das Salz. Also das ist wirklich auch ganz wichtig und das finde ich auch immer schade bei diesem, Salz ist ungesund. Also für Sportler ist Salz halt überlebenswichtig, so.
Und, ja, auch für alle anderen, aber natürlich in manchen Lebensmitteln ist da vielleicht zu viel drin und ja. Manche Leute essen das eben unbedacht. Aber gerade wenn man eben versucht, den Flüssigkeitsverlust so auszugleichen, ist das Salz wichtig. Du, Schorsch, nimmst ja auch häufig Salztabletten dann in den akuten Phasen, also vor dem Wettkampf beispielsweise. Wie gesagt, man kann es auch in der ganz normalen Nahrung zuführen.
Ja. Also ich habe tatsächlich, so würde ich jetzt nicht in der Apotheke kaufen, das kann man besser online bestellen, weil in der Apotheke sind die 100-mal teurer, aber ich habe echt so Salztabletten mir einfach zugelegt und habe dann jeden Morgen eine Salztablette genommen und das wirklich dann auch eigentlich über den gesamten Sommer bis hin zur Langdistanz und auch ein paar Tage danach, naja, ich habe es glaube ich auch danach noch genommen, weil ich halt auch da eine Problematik einfach habe. Also gerade auch mit Krämpfen. Bei mir, es hat verschiedene Faktoren. Die Krampfsache ist ja nicht so einfach. Kaltes Wasser löst die zum Beispiel bei mir ganz gerne aus. Und wenn ich dann, ich bin aber auch jemand, es gibt, also da auch wieder der Unterschied. Lotta ist auch jemand, die mag viel mehr Salz im Essen. Ich brauche das nicht. Mir fehlt es auch nie. Ich habe nie das Gefühl, oh, da ist nicht genug Salz dran, weil ich einfach, ich mag Salz nicht. Also für mich ist der Salzgeschmack nicht, nichts Positives, deswegen vermisse ich den auch nie. Aber das sorgt eben dafür, dass ich auch über die Nahrung da viel weniger zu mir nehme, als Lotta das zum Beispiel macht. Und dann muss ich das halt so ein bisschen kompensieren. Ich meine, man kann das natürlich auch mit Salz machen, wenn man morgens sowieso einen Shake trinkt, dann kann man da ja auch eine Prise Salz immer mit reintun. Das ist wahrscheinlich noch günstiger, als Salztabletten zu nehmen. Aber ja, muss man halt dann machen.
Genau. Also, dass wir so viel Mineralsalze verlieren, das sieht man auch zum Teil am Einteiler. Also, dass der dann so quasi weiße Ränder bekommt.
Ja.
Also, man verliert Wasser und irgendwo entstehen dann so quasi Schweißränder. Und das Weiße ist halt eigentlich das Mineralsalz, was wir verlieren.
Ja, aber der Punkt ist nicht, nur weil man da viel Salz sieht, dass jemand dann nicht mehr genug Salz hat. Das hängt einfach damit zusammen, wer grundsätzlich da gut versorgt ist, schwitzt auch mehr aus. So ist das. Also jemand, der jetzt nicht so viel Schweiß, nicht so viel Salzflecken im Einteiler hat, ist jetzt nicht unbedingt unterversorgt. Es gibt Leute, die sind halt halb weiß, wenn die ins Ziel kommen. Das liegt halt daran, dass sie wahrscheinlich sehr gut damit versorgt sind und dann auch vielleicht Salztabletten zwischendrin nehmen. Und
ja, also es ist eine total individuelle Sache.
Genau, ich wollte sagen,
man muss das auf jeden Fall für sich selber ein bisschen austesten, ein bisschen rumexperimentieren. Idealerweise nicht direkt im Wettkampf, sondern schon vorher im Training.
Ja, ich wollte nur sagen, man muss sich jetzt keine Sorgen machen, wenn man nicht so aussieht, wenn man ins Ziel kommt, heißt das nicht, dass es einem schlecht gehen muss. So, das wollte ich einfach nur sagen. So, bevor wir aber auf die individuellen Tipps da noch so ein bisschen kommen, würde ich einmal vielleicht noch ganz kurz, nein, ich würde dich bitten, vielleicht hypotonisch, isotonisch und hyperton nochmal anzusprechen, weil das ist auch so ein Punkt, das ist fast eher Ernährung, aber wir wollen ja auch immer Energie aufnehmen im Rennen. Und wer schon mal aufmerksam auf seine Energiegels geguckt hat, da steht ja auch immer drauf, man soll die mit Flüssigkeit nehmen. Also im Gel ist nur die Energie, weil das Gel klein sein soll und man das gut mit transportieren soll, können, sollen, darf, ist da eben die Flüssigkeit, die man zum Verdünnen braucht, nicht mit drin. Also der Gedanke vom Erfinder war, du nimmst das Gel mit, Wasser gibt's auf der Strecke, dann nimmst du das Gel und dann Wasser von der Verpflegungsstation und diese Mischung ist dann so gut, dass dein Körper das gut aufnehmen kann. Und da sind wir dann eben bei Hypoton, Isoton und Hyperton.
Genau. Irgendein Gedanke kam mir gerade noch, aber der kommt bestimmt gleich wieder. Also einerseits ist es so, dass wir eben die Mineralsalze brauchen, weil unser Körper ohne die nicht funktioniert. Andererseits können wir aber die Flüssigkeit auch besser aufnehmen, wenn sie zusätzlich noch Natrium oder auch Glucose bzw. andere Kohlenhydratquellen enthält. Das geht einfach schneller ins Blut und das hängt damit zusammen, wie dickflüssig quasi diese Flüssigkeit ist oder wie viel gelöste Teilchen da drin sind. Also es ist wieder mal eins meiner Lieblingsthemen aus Biologie, Osmolarität und Diffusion. Wir erinnern uns alle, Diffusion ist ein Prozess, bei dem sich die Teilchen von einem Bereich höherer zu einem Bereich niedrigerer Konzentration bewegen. Das heißt, wir stellen uns vor, es sind auf der einen Seite ganz viele Fische und auf der anderen Seite ganz wenige und die wollen sich natürlich mischen. So.
Ja, dass überall, dass rechts und links gleich viele Fische
sind. Dass rechts und links gleich viele Fische sind. Und ungefähr so ist es mit dem Wasser oder mit den Teilchen im Wasser auch. Und bei der Osmose gibt es eben noch den Sonderfall. Das ist Diffusion durch eine semipermeable Membran. Das heißt, eine Membran, wo Löcher drin sind oder eine Wand mit Löchern. So, jetzt müssen die Fische halt erstmal durch dieses, ach, keine Ahnung, Netz oder was auch immer durchschwimmen. Und das kostet natürlich ein bisschen mehr Zeit oder dauert ein bisschen länger, als wenn sie einfach nur von rechts nach links wechseln können. So, ist es jetzt ungefähr verständlich?
Ich habe gerade genau das Biologiebuch vor mir mit den zwei Teichen und den Fischen. Ja, ist völlig verständlich.
Genau.
Der Punkt ist einfach, unser Blut hat quasi eine gewisse Konzentration. Also unser Blut ist nicht nur Flüssigkeit, sondern da sind ja andere Dinge auch drin. So. Und das ist dann quasi ein bisschen dickflüssiger als nur Wasser. Das ist jetzt die einfache Erklärung. Also,
wir haben diese ganzen, das Blutplasma, rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, bla bla bla. Müssen wir jetzt nicht alles aufzählen. Das ist
wir so haben quasi ja auch,
die festen Bestandteile.
Wir haben ja auch quasi Energieteilchen da drin, also Glucose, Fructose, also Glykogen. Und ein bisschen Sauerstoff ist da ja auch noch drin. Und dann haben wir ja noch ein bisschen Salze und so Zeug. Das wird ja alles da transportiert. Das heißt, wir haben da kein klares Wasser. So sage ich es jetzt mal.
Genau.
Und wenn wir jetzt wollen, dass das, was wir zufügen, möglichst schnell im Körper aufgenommen wird, dann ist es ideal, wenn es genau dieselbe Konzentration oder Mischung hat.
Genau. Und das nennt man dann isotonisch. Iso heißt gleich und tonisch ist quasi Spannung. Da sind halt genauso viele Teilchen drin wie im Blut.
Ja.
Und dementsprechend können quasi die Fischlein hin und her schwimmen und alles bleibt
haben
gleich.
Kein Problem. Genau.
Genau.
So. Wenn wir jetzt zum Beispiel nur so ein Gel nehmen, und das ist jetzt das harte Gegenbeispiel, wenn wir nur so ein Gel nehmen, keine Flüssigkeit, dann ist es halt überhaupt nicht dieselbe Mischung wie Blut. Das heißt, der Körper braucht erstmal Flüssigkeit, um dieses Gel zu verdünnen, damit man es aufnehmen kann. So.
Gel ist halt quasi Matschepampe, sehr, sehr viel dicker als Blut.
Ja.
Und dementsprechend dauert das auch deutlich länger, das aufzunehmen. Dann muss quasi erst aus dem Blut die Flüssigkeit rüber in das Gel schwappen, das Gel auflösen und dann kann man die Bestandteile aus dem Gel ins Blut übernehmen.
Genau.
Und deshalb dauert das, ja, keine Ahnung, eher so 20 bis 30 Minuten, bis es so ankommt, ohne zusätzliche Flüssigkeit.
Ja.
Und eine isotonische Lösung würde innerhalb von 10 Minuten ankommen.
Ja.
Ungefähr.
So, eine isotonische, ja, bitte?
Eine isotonische Lösung oder ein Beispiel dafür ist übrigens auch eine Kochsalzlösung. Also, das muss nicht unbedingt Glucose oder Kohlenhydrate enthalten. Das kann auch einfach andere Teilchen beinhalten, in diesem Fall Natriumchlorid. Habe ich mir immer geben lassen, wenn ich Blut gespendet habe. Habe ich aber jetzt schon sehr lange nicht mehr gemacht,
leider. Ja, schließt sich der Kreis. Da haben wir quasi die Möglichkeit, etwas dem Wasser hinzuzufügen, damit die Flüssigkeit schneller aufgenommen wird. Was nach dem Blutspenden ja wichtig ist, weil der Körper hat ja Flüssigkeit verloren. So, das wäre jetzt nicht, also das wäre jetzt auch nicht super schlecht im Wettkampf. Also außer, dass man mit diesem komischen Ständer, an dem der Beutel hängt, auf der Laufstrecke unterwegs wäre. Aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, um die Flüssigkeit schneller in den Körper zu bringen. Also am besten Kochsalzlösung vorbereiten für den nächsten Wettkampf oder fürs nächste Training, weil so kann der Körper das Wasser schneller aufnehmen, als wenn nur Wasser in der Flasche wäre. Das heißt, das Salz in der Wasserflasche ist immer gut. Damit kommt aber natürlich keine zusätzliche Energie an. Also da fehlt dann quasi das Energiegel noch, um das noch mit drin zu haben. Aber wenn wir im Alltag wollen, dass unser Körper unsere Getränke schneller, dass die Flüssigkeit schneller aufnimmt, können wir zum Beispiel einfach Salz mit reintun.
Die meisten Leute werden es wahrscheinlich nicht mögen vom Geschmack her, weil, wie du sagst, sie haben nicht so viel Bock auf Salz oder jedenfalls nicht in der Form.
Ja.
Aber es wäre eine praktikable Lösung. Ja.
Ja.
Eine andere Lösung wäre zum Beispiel 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate und 400 bis 1000 Milligramm Natrium pro Liter aufzulösen. Mhm. Und dann hätte man auch so ein isotonisches Getränk.
Aber eins, das halt... Eins, das einen halt mit Energie versorgt.
Korrekt, genau. Also 6-8% sollte die Kohlenhydratlösung sein. Dann ist sie am besten aufzunehmen. Wenn es dickflüssiger ist, dann wird es schon wieder schwierig, weil Hyperton. Mhm. Genau.
Genau. Energydrinks, lese ich gerade, sind Hyperton. Also unverdünnte Fruchtsäfte zum Beispiel auch. Also nur Fruchtsaft trinken ist jetzt auch, bringt viel Energie, kommt aber nicht so schnell an.
Korrekt. Also das kann man dann nach dem Wettkampf machen, weil dann muss es nicht mehr ganz so schnell gehen. Aber im Wettkampf kann es eher den Prozess verlangsamen. Also diesen Austausch der verschiedenen Teilchen und Flüssigkeiten. Und dann gibt es ja noch das andere Gegenbeispiel, wenn man eben nur Wasser trinkt. Das wäre dann eine hypotone Lösung. Also nicht hyper, sondern hypo. Hypo ist quasi zu wenig und hyper ist zu viel. So wie hyperaktiv, kann man sich vielleicht merken.
Ah ja, so kann man sich das gut. Dankeschön, ja.
Genau, also Hypo ist zu wenig, Hyper ist zu viel. Ach, ich liebe Griechisch.
Also sind hypoaktive Kinder, die entspannen?
Ich weiß nicht, ob es sowas
die gibt. Die machen zu wenig, die tun nichts.
Die haben keine Kategorie, weil die mag ja jeder, oder?
Nein, die sind einfach nur nicht so aktiv wie hyperaktive Kinder. Und hyperaktive Kinder sind ja immer schwer zu beschäftigen. So, so meinte ich gerade. Hypoaktive Kinder sind vielleicht entspannter. Ja, keine Ahnung. Ist mir noch.
Ja, ich glaube, da kommen wir in eine andere Diskussion.
Ja. Wir können besser eher über die praktischen Tipps noch ein bisschen sprechen.
Ja, genau. Ich wollte nur noch Beispiele nennen für die hypotonen Getränke. Also ja, Wasser bitte. Ist ein Beispiel oder eben sehr, sehr stark verdünnter Saft oder Tee. Und das braucht dann 10 bis 20 Minuten. Also ein bisschen länger als die isotonischen Getränke, aber etwas kürzer als die hypertonen Getränke.
Ja, also, okay.
Am besten sind eben isotonische Getränke, andere sagen da eben auch Elektrolyte oder dazu. Also Elektrolyte sind eigentlich die gelösten Mineralsalze in der Flüssigkeit. Genau, aber es wird im Volksmund häufig auch irgendwie so gleich oder verwechselt, vertauscht, genau gleich benutzt. Mhm. Ob jetzt Elektrolytgetränk oder isotonisches Getränk. Wichtig ist, es enthält eben die richtige Menge an Teilchen, sodass das schnell im Blut aufgenommen wird.
Alles klar. Die praktischen Tipps, und da kommen wir eben an den Punkt, wo es spannend wird. Es gibt Studien zu Marathonis, die nicht so, also da zeigt sich halt, es wird nicht so viel getrunken, wie getrunken werden sollte, obwohl man eigentlich davon ausgehen könnte, dass sie es wissen sollten. Aber es ist auch nicht so einfach, muss man jetzt mal ganz klar sagen. Also wenn ich eine intensive Belastung habe. Ich nehme ein Beispiel vom Wochenende. Wir fahren 3 Stunden Fahrrad. Es ist warm. Man schwitzt wirklich sehr sichtbar. Wenn man da 1 Liter pro Stunde trinken soll, ich kann keine 3 Liter auf dem Fahrrad mitnehmen. So, wenn man Literflaschen hat, würde ich jetzt mal sagen, bei 2 Flaschenhaltern, dann kriegt man 2 Liter mit.
Wenn das reicht nicht mit den neuen DTU-Regeln, da wird es
ja
nicht schwieriger.
Ja, da wird es sowieso viel.
Wobei ich glaube, 2 Liter sind hinten dran erlaubt am Heck.
Da will ich mich hierzu gar nichts äußern, nicht, dass gleich 100.000 Leute schreiben, dass das alles Blödsinn ist und sowieso und überhaupt.
Ja, also bitte lieber nochmal informieren, falls
guckt euch das selber an. Oder wir gucken uns das nochmal genauer an, aber bevor ich hier jetzt irgendeinen Blödsinn erzähle. Die Sache ist, wir haben ja immer unsere tollen Kego-Trinkflaschen. Da passen 750 Milliliter rein. Wir haben 2 Flaschen davon am Rad. Dann wird's schon schwer. Bei 3 Stunden habe ich 1,5 Liter Wasser. Da müsste ich auf jeden Fall zwischendrin einmal anhalten und beide Flaschen voll machen. Das ist tatsächlich so, dass wir an keinem einzigen Trinkwasserbrunnen vorbeikommen. Auf der Strecke, die wir jetzt zum Beispiel am Sonntag gefahren sind. Dann muss man an die Tankstelle. Wenn man dann 4-5 Stunden unterwegs ist, dann wird's schon aufwendig, die Flüssigkeit dann reinzukriegen.
Ja, voll. Also diesen Tipp mit den Trinkwasserbrunnen habe ich mir irgendwann mal geben lassen, aber dann auch wieder verworfen, weil auf den Strecken, wo ich unterwegs bin, und ich habe wirklich verschiedene Strecken, gibt's, wenn es einen Brunnen gibt, eigentlich nie Trinkwasser. Da steht immer dran, kein Trinkwasser.
Ja.
Wo es wohl häufiger Trinkwasser geben soll, ist am Friedhof. Da bin ich jetzt noch nicht so oft vorbeigekommen. Und ja, Tankstellen sind halt irgendwie gerade am Sonntag immer so die einzige Anlaufstelle, die es dann sonst noch gibt.
Ja, genau. Deswegen wird es ein bisschen problematisch. Aber deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut für sich selber, das eben rauszufinden. Wir haben ja auch gehört, es ist nicht bei jedem, dass man bei, sagen wir mal, 4% Verlust völlig die Leistung verliert. Das kann eben auch anders sein. Praktisch ist es natürlich, wenn man ein Laufband im Keller hat oder einen Rollentrainer. Wahrscheinlich haben viele eher einen Rollentrainer als ein Laufband. Aber wenn man das beides hat, dann ist es ja auch wieder einfacher, sich so zu versorgen, weil dann kann man die Flaschen daneben stellen. Lotte hat auch den Tipp und hat auch da schon Rückmeldung bekommen, dass viele oder dass manche das machen, dass man, wenn man eine Rundstrecke hat, kann man da auch Flüssigkeit deponieren und dann zwischendrin immer trinken. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Nicht jeder hat aber die Möglichkeit, eine Rundstrecke sich einzurichten oder wohnt in einer Gegend, wo man einfach sowas auch hinlegen und oder deponieren kann. Von daher wird es halt echt schwer, Flüssigkeit auch beim Laufen mitzunehmen. Da muss man selber austesten, was geht, was geht nicht. Vielleicht kann man vorher trinken. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass man halt im Nachgang nochmal gut trinkt und auffüllt. Und uns ist einfach auch wichtig, dass man das Thema auf dem Schirm hat. Also das ist wirklich, wirklich wichtig. Wenn lange Läufe bei Hitze anstrengend sind, kann es natürlich an der Hitze liegen, aber es kann halt einfach auch an der Flüssigkeitsversorgung liegen. Das kann tatsächlich sein, wenn man jetzt zum Beispiel so wie ich gar nicht so sehr drauf achtet, man trinkt wenig. Und ich habe das auch schon erlebt, auch das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich habe früher mich auch nicht so versorgt, wie ich das heute mache. Wenn dann Leute einen langen Lauf machen und halt gar nichts mitnehmen. Nichts zu trinken, nichts auch jetzt zu essen oder keine flüssige Nahrung. Und dann halt eine Stunde, zwei, auch jetzt gar nicht bei Hitze, sondern einfach so zu laufen. Da verliert man halt schon. Und dann kann es alleine deswegen ein anstrengender Lauf werden, weil man nicht gut mit Flüssigkeit versorgt ist.
Ja, oder es kann auch hinterher natürlich sehr, sehr anstrengend sein und man fühlt sich dann auch erschlagen.
Ja, und man sitzt zu Hause und ist den ganzen Tag nur noch kaputt und müde, ja?
Ja, das ist ja dann auch fatal, wenn man an diesem Tag vielleicht noch vorhatte, irgendwas mit der Familie zu machen oder auch andere Verpflichtungen hat, ne?
Also es ist auch so, selbst wenn man nichts zu tun hat, kann man seine Zeit ja besser nutzen, als K.O. auf der Couch zu liegen, wenn sich das vermeiden lässt durchs Trinken. So. Mhm.
Ja,
also du, lieber Hörer, liebe Hörerin, ja, wirst vielleicht jetzt dich wiedererkennen oder merken, oh, solche Läufe hatte ich auch schon. Dann hast du jetzt einen Anhaltspunkt, wo du vielleicht mal schauen kannst, ein bisschen mehr trinken. Ich habe auch irgendwann mal, das kannte ich vorher gar nicht, ich habe irgendwann auch mal gehört, ja, wenn der Lauf, keine Ahnung, nicht eine gewisse Länge hat, dann darf man keine Laufweste tragen. Gut, ich mache ja gerne auch Fotos und Videos beim Laufen, habe auf jeden Fall immer mein Handy dabei, aber das finde ich eine Regel, die ist total blödsinnig, weil wo soll ich denn sonst meine Verpflegung hinstecken? Und ich verpflege mich mittlerweile auch beim Laufen sehr gut und dann muss ich das Zeug halt irgendwie mitnehmen. Und ich habe keinen Bock, mit Flasche, Gel und Handy in der Hand 20 Kilometer zu laufen.
Ja, sowieso sollte man sich da immer freimachen von den Meinungen anderer Leute, die irgendwie das eigene auf die anderen übertragen und da einfach nur selber beschränkt sind. Aber ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber man muss schon ein kleines bisschen kreativ sein, wahrscheinlich je nach Strecke. Manchmal gibt es ja sogar auch so nette Automaten, wo dann dran steht, hier gibt es extra Getränke für Radfahrer oder ich glaube in der Region in Rot gibt es doch auch Pyrasa. Haben die nicht auch so ein Regal oder irgendwie einen Kühlschrank mit extra Erfrischungsgetränken da aufgestellt?
Ich weiß nicht genau.
Aber das wäre natürlich auch noch so eine Option, gerade am Wochenende solche Automaten mit irgendwie auf die Strecke einzuplanen und dann sich dort halt meinetwegen eine Apfelschorle oder sowas zu holen. Ist nicht das Ideale, aber wäre zumindest eine Möglichkeit.
Mhm, genau.
Also das sollte auf jeden Fall alles immer gut geplant sein. Man kann es nicht dem Zufall überlassen und dann nach 15 Kilometern merken, oh, jetzt bin ich aber total trocken und alle und ich bin hier aber in der Wüste. Also das wäre sehr, sehr schade und fatal.
Also bei uns in der Region ist es so, dass ganz viele so Automaten aufgestellt werden, wo es alles Mögliche zu ziehen gibt. Da gibt es mittlerweile auch in Anführungsstrichen Kioske, also da ist halt, war mein Laden drin und jetzt stehen da nur so Automaten mit Süßkram und dort ist so Scheiß drin. Ich bin grundsätzlich überhaupt kein Fan von diesen Automaten und finde das auch für Innenstädte grausam, wenn dann nur noch Automaten da sind, wo man sich Sachen ziehen kann. Aber für meine Läufe finde ich es mittlerweile richtig gut, weil ich hatte es tatsächlich auch schon, dass ich dann dachte, boah, heute geht gar nichts. Und da bin ich an so einen Automaten und habe eine Cola gezogen und habe dann halt die Cola getrunken. Auch wenn das jetzt nicht das beste isotonische Getränk ist, aber leider sind diese Automaten nie bestückt mit Sachen, die Sportler brauchen, sondern halt immer nur mit dem, was Kids haben wollen oder was Zucker halt hat. Aber das war dann manchmal schon die Rettung. Dann habe ich da eine Cola bekommen, Sonntagmorgens. Ich bin ja manchmal auch recht früh unterwegs, da hat halt noch nichts auf. beim Bäcker kriegt man es mittlerweile ja auch. Da gibt es ja auch andere Getränke. Ja, aber
Sonntagmittag hat der Bäcker auch zu.
Und ja, Sonntagmittag hat der Bäcker vielleicht dann auch schon wieder zu. Dann muss es eine Tankstelle sein. Also da sind die Automaten wirklich gut. Das sind dann meine Trinkwasserbrunnen, die nicht kostenlos sind auf meinen Strecken halt. Aber das ist halt wirklich ein wichtiges Thema. Das sind zum Beispiel auch dann so Themen, auf die wir im Racing-Team auch noch intensiver eingehen. Weil gibt da ja dann auch, könnte man ja jetzt zum Beispiel auch errechnen, welche Person braucht wie viel Gramm Kohlenhydrate, wie viel Liter, Milliliter Flüssigkeit muss es darauf dann genau geben? Wie stelle ich so eine Mischung zusammen? Was sind denn zum Beispiel auch Getränke oder Getränkepulver, Produkte, die isotonisch sind oder was kann man da nehmen? Was ist so eine Möglichkeit? Das sind alles so Dinge, die wir im Racing-Team natürlich den Team-Members noch viel lieber und genauer und tiefgründiger zur Verfügung stellen. Da gibt es Anfang nächsten Monats zu einem anderen Thema, aber auch wieder ein Webinar. Wir haben ja da monatlich Webinare mit so Sachen und das sind dann wirklich so die Klassiker. Hitzetraining war jetzt das letzte. Da sind wir sehr genau drauf eingegangen. Trinken, Kohlenhydratverpflegung und solche Sachen sind auch so Punkte. Wir kommen gar nicht hinterher, alle Ideen fürs Racing-Team umzusetzen, um da den Leuten wirklich alles Mögliche an die Hand zu geben. Also wenn dich das interessiert, Link ist in der Podcast-Beschreibung. Einfach in die Shownotes gucken. racing-team.me. Da kann man gerne Mitglied werden oder sich informieren oder beides. Und hat Lotta noch eine letzte Meldung? Oder korrekt. Vier, weil du die Hand so...
Nee, ich habe noch einen letzten Fun-Fact oder auch praktischen Tipp. Ich habe nämlich gesehen, es gab ein Reel von Laura Hottenrott. Also das ist ja eine deutsche
Marathonläuferin. Ja, ich habe es auch gesehen, aber ich weiß nicht, ob das ein guter Tipp ist.
Beim UMTB, ich weiß gar nicht, wie wird es ausgesprochen. Das ist doch der
Der Ultramarathon Ultra. Am Mont Blanc.
Genau. Und sie war im Livestream, als sie den Berg hochgelaufen ist und eine Viehtränke erspäht hat. Und dann hat sie tatsächlich den Kopf reingetunkt. Und ich weiß nicht, ob sie getrunken hat oder sich nur erfrischt hat oder den Kopf gekühlt, weil das habe ich auch schon gemacht im Triathlon. Einfach, um nicht so zu überhitzen. Aber das ist vielleicht in manchen Regionen dann quasi das Pendant zum Trinkautomaten. Die Viehtränke.
Wir kennen Laura nicht und wir haben hier keine Verbindung, aber schaut doch mal bei Instagram auf ihr Profil. Ich glaube, auf dem Reel stand die Frage, ob man aus dieser Tränke trinken soll oder nicht.
In den Momenten, wo man dann da im Wettkampf ist und wirklich so einen Durst hat, dann ist einem das komplett egal.
Sie hatte den Kopf so lange drin, dass ich glaube, sie hat ihn nicht nur gekühlt. Aber ich glaube, ich persönlich hätte es nicht getan.
Gut, jetzt haben wir eigentlich aber eine schöne Frage aufgeworfen,
die Sache ist halt einfach, ich weiß nicht, wie lange sie nach diesem Ereignis.
10 Kilometer waren es noch.
Okay, 10 Kilometer sind okay, die schafft sie wahrscheinlich relativ schnell, aber ich hätte viel zu viel Angst, dass da irgendwelche Keime sind an der Tränke. Und wir alle kennen Kühe und haben Kühe schon gesehen. Die sind nicht so reinlich wie Katzen. So, das heißt, man weiß nie, was für Absonderungen der Kuh in dieser Tränke zu finden sind. Ich hätte viel zu viel Angst, dass ich da draus trinke und nach 5 Kilometern selber ein Dixie brauche und dann 13 Mal ein Dixie brauche, bevor ich überhaupt im Ziel bin. So, das war mein erster Gedanke. Nicht, dass ich vielleicht nicht dreckiges Wasser trinken würde, aber die Folgen davon. So, nee, das wäre mir viel zu riskant, aber wenn man halt nur noch 10 Kilometer hat. Aber wenn man nur noch 10 Kilometer hat, dann braucht man auch nicht trinken, dann kann sie auch einfach weiterlaufen.
Ach, das braucht man ja nur eine halbe Stunde, ja.
Keine Ahnung, aber guckt es euch an, bildet euch eure Meinung, könnt ihr mal drunter schreiben. Ich glaube, sie freut sich, wenn eine wilde Diskussion entbrennt, ob das der beste Move ever war oder der größte Blödsinn.
Vielleicht war es ja ein Marketing-Gag.
Ja, ich stecke meinen Kopf lieber. Ich habe einen Brunnen hier in der Umgebung in Waiblingen. Liebe Stadt Waiblingen, herzlichen Dank für diesen Brunnen. Den gibt's da, den habe ich seit Jahren auf dem Schirm. Und da bei heißen Temperaturen beim Laufen einfach mal den Kopf reinzustecken, ist super angenehm, weil es ist super kalt und es ist kein Trinkwasser. Das heißt, wenn ich meinen Kopf da drin habe, dann mache ich keinem das Trinkwasser kaputt.
Ja, das wollte ich auch gerade noch ergänzen. Ne?
Oder es ist dann halt eine Kochsalzlösung mit dem ganzen Salz an meinem Kopf. Und dann ist das für den, der da draus trinkt, besser. Aber das kann ich nicht beurteilen.
Ja, also Leute, sucht die Trinkstellen in euren Städten und Dörfern auf. Manchmal gibt es ja sogar auch so neu moderne Trinksäulen, Wassersäulen. Oh, das gab es in Israel schon vor 15 Jahren, aber hier gibt es jetzt immer noch nicht.
Ja.
Also, ja.
Ja, damit sind wir am Ende. Leute, trinkt vor allen Dingen, wenn es warm ist. Guckt euch mal an, wie viel ihr rausschwitzt mit der Waage und dann schaut mal, ob eure Performance besser wird, wenn ihr euch besser mit Flüssigkeit versorgt. Racing Team Link ist unten in der Podcast-Beschreibung. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Viel Spaß beim Training. Wir sagen ciao, ciao.
Bis dann.